D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und darin kläre ich auf, wie das mit dem Kinderzeugen klappen kann. Und zwar dann, wenn es eigentlich nicht geht. Also ein Beispiel. Sie ist Mitte 20 und weiß, sie will Kinder. Und sie will sie früh. Er ist aber vielleicht noch nicht so weit und zögert das Ganze so ein bisschen hinaus. Jahr für Jahr. Und dann lässt er sich schließlich überreden. Und es klappt nicht. Die Uhr, die tickt. Und für ein Paar kann das eine enorme Belastung sein. Doch vielleicht haben sie tatsächlich irgendwann Glück mit künstlicher Befruchtung, Samenspende und moderner Medizin. Christina Kiauka, du hast die Sendung mitgeplant. Wäre sowas ein Weg für dich?
Aber frag mich mal in 5 Jahren, wenn meine Uhr wahrscheinlich ganz gewaltig tickt, vielleicht sehe ich es dann völlig anders.
Auf jeden Fall kann es nicht schaden, wenn man ein bisschen Beratung dabei hat, die Elternmacherin. So heißt heute Abend die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Und wer weiß, vielleicht kriegt unser Paar mit der Hilfe und der Beratung ein Kind. Doch das ist dann nicht das Ende der Probleme. Denn wann sage ich es meinem Kind, dass da vielleicht noch ein anderer Papa ist? Ein biologischer, einen anderen, den keiner kennt? Diese Fragen klären wir. Ich bin Sven Präger und manchmal, ehrlich gesagt, habe ich Angst davor, wie das ist, Kinder zu kriegen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es gibt manche Dinge, von denen kann man sich nicht erholen. Ich stelle mir das, ehrlich gesagt, unheimlich belastend vor für eine Partnerschaft, wenn das zum Beispiel mit dem Kinderkriegen nicht so richtig klappt. Und irgendwann entscheidet man vielleicht als Paar, dass auch die Medizin helfen kann. Vielleicht erst eine künstliche Befruchtung, dann eine Samenspende. Und das sind Entscheidungen, hinter die man nicht zurückgehen kann, wenn es denn dann klappt. Oder auch, wenn es nicht klappt. Dr. Petra Thorn ist unter anderem Sozialtherapeutin und Familientherapeutin und berät viele Familien in diesem schwierigen Prozess. Und das Ziel dieses Prozesses ist meistens, das hier zu hören.
Wenn in Deutschland 670 Kinder geboren werden, ist statistisch eines unter ihnen, das seinen Papa nicht kennt. Die anonyme Samenspende ist für viele Paare die einzige Möglichkeit, ihren Kinderwunsch zu verwirklichen. Vorher mussten sie sich damit abfinden, dass sie auf natürlichem Weg kein Kind zeugen werden. Viele sind an diesem Punkt traurig und verletzt. In naher Zukunft stellen sich ihnen Herausforderungen, die andere Eltern nicht kennen. Dabei hilft ihnen Petra Thorn. Südlich von Frankfurt betreut Petra Thorn Paare, die sich für künstliche Befruchtung entscheiden. Und auch diejenigen, die am Anfang nicht mitreden können, aber ein Leben lang damit leben müssen.
Das sind dann die Kinder, die zum Beispiel aus Samenspenden entstehen und irgendwann natürlich auch Erwachsene werden und damit leben müssen. Frau Thorn in Frankfurt, erstmal schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Präger.
Frau Thorn, wenn ich das höre, all diese Probleme, die wir jetzt mal so am Anfang geschildert haben, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dieser ganze Prozess, Kinder kriegen, die Paarbetreuung, das ist eigentlich mehr Leid, durch das man da geht, als dass es Freude erzeugen kann im Ergebnis. Ist das eine falsche Wahrnehmung?
Ich glaube, für die Paare, die eben nicht einfach ein Kind bekommen können, sondern medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen müssen, ist es in der Tat erst einmal ein Prozess, der viele Schwierigkeiten mit sich bringt, der viele Fragen aufwirft und der eben ein ganz anderer ist als die Paare, die spontan ein Kind zeugen können.
Wie ist das bei Ihnen? Kommen mehr die Paare zu Ihnen, die auf dem Weg zu einem Kind sind, oder sind es tatsächlich auch die Kinder, die dann irgendwann, ich sag's mal, in eine Identitätskrise rutschen?
Nein, es kommen mittlerweile sehr viele Paare, die sich mit medizinischer Behandlung auseinandersetzen, die sich vor allem mit einer Behandlung mit Spendersamen auseinandersetzen und die sich im Vorfeld über diese Familienform informieren möchten, die sich beraten lassen möchten und die sich vor allem damit auseinandersetzen möchten, mit welchen Folgen das für sie selbst als Paar, als Eltern und für die Kinder verbunden ist.
Das heißt, wie läuft sowas?
Entschuldigung. Ja, die Kinder kommen eher selten. Mein Bemühen ist es eigentlich auch, mit Eltern die Beratungen durchzuführen, sodass die Kinder nicht kommen brauchen, sondern sodass dieses Thema in der Familie geregelt werden kann.
Können Sie uns schildern, wie sowas abläuft? Also was sind das normalerweise für Leute, die vor Ihnen sitzen? Was sind Konflikte, die vielleicht auch besprochen werden oder Informationsbedarf, der da ist?
Ja, es sind Paare, bei denen in der Regel bei dem Mann eine Unfruchtbarkeit diagnostiziert wurde, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass das Kind nicht biologisch vom Mann abstammt und die sich zum Beispiel fragen dann, wie ist das mit der Bindung zwischen einem Kind, das mit dem einen Elternteil, mit der Mutter, biologisch verbunden ist, aber mit dem Vater nur in Anführungszeichen eine soziale Bindung teilt. Wie ist es mit der Aufklärung? Wann sollen diese Paare, wann sollen wir als Paar das Kind aufklären? Wie können wir mit dem sozialen Umfeld umgehen? Mit wem sollte man drüber sprechen, mit wem nicht? Wie können wir mit diesem Thema in der Familie, vor allem in den Folgejahren, es geht ja nicht nur darum, dass das Kind klein bleibt, sondern die Kinder wachsen heran, setzen sich im Laufe ihrer Entwicklung auch immer wieder anders mit diesem Thema auseinander. Wie können sie als Paar dieses Kind auch mit diesem Thema gut begleiten? Das sind die Fragen, die in der Beratung entstehen und die wir mit den Paaren auch im Vorfeld besprechen.
Sind sich die Paare, die zu Ihnen kommen, immer einig? Also ich habe so den Klassiker, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft im Kopf, wo vielleicht die Frau eher will und der Mann da ein Stück zurückhaltender ist.
Ja, das ist natürlich so die klischeehafte Vorstellung. Ich erlebe es aber durchaus auch andersherum, ja, dass Männer einen sehr starken Kinderwunsch haben und der Kinderwunsch bei Frauen nicht ganz so ausgeprägt ist. Also sie finden bei den Paaren alles, ja. Und sie finden natürlich auch Paare, für die es erst einmal nicht einfacher scheint, da auch eine Einigung zu finden.
Haben Sie mal ein Beispiel im Kopf, das Sie schildern könnten, natürlich ohne Namen zu nennen, um mal so einen Eindruck davon zu bekommen, wie das wirklich für die Paare, wie die Paare das umtreibt, wie das ein Thema für die Paare ist?
Es gibt beispielsweise Paare, wo die Frau genau spürt, ihre biologische Uhr tickt und tickt auch immer lauter und wo der männliche Partner von sich denkt, er ist einfach noch nicht so weit, er kann noch kein Kind zeugen, er kann noch nicht Vater werden, es aber dann einfach eine biologische Uhr gibt und die Frau nicht mehr allzu lange warten kann. Und das ist eine Situation, die erleben wir in der Beratung leider immer häufiger, weil die Paare älter werden, weil sie die Entscheidung zum Kinderbekommen hinausschieben, zum Teil auch aus durchaus verständlichen Gründen, aber wo dann irgendwann eine Entscheidungssituation auftritt, die nicht mehr hinausgeschoben werden kann, sondern die einfach entschieden werden muss.
Wie helfen Sie solchen Paaren? Also, weil letztendlich ist das doch eine Entscheidung, die das Paar treffen muss.
Natürlich, und wir können in der Beratung den Paaren auch diese Entscheidung nicht abnehmen, aber wir können ihnen helfen, einen Entscheidungsweg zu finden und sie zu unterstützen, diese unterschiedliche Wahrnehmung, auch unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Ängste auszusprechen und sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, wenn sich beispielsweise ein Mann noch nicht so weit fühlt, von sich der Überzeugung ist, er braucht vielleicht noch etwas, um einen guten Vater zu werden, dann hilft es ihm vielleicht, mit anderen Vätern in Kontakt zu treten, die diesen Weg gegangen sind, mit denen er sich austauschen kann und die er auch ganz konkret ansprechen kann und erfahren kann, mit welchen Themen sie sich auseinandergesetzt haben und was tatsächlich auf ihn zukommt als Vater.
Wir haben die Sendung Die Elternmacherin genannt und haben Sie gerade gesagt in der Musik, das wollen Sie beim nächsten Mal auf jeden Fall kommentieren. Ich ahne, dass Sie mit dem Begriff nicht ganz glücklich sind.
Genau, das ist ein Begriff, den ich sehr merkwürdig finde. Also zum Elternmachen braucht man immer noch Samen, Eizelle und manchmal eben ein bisschen medizinische Hilfe, damit die beiden auch zusammenfinden und sich gut einnisten können. In der Beratung sind wir von diesen biologischen Prozessen doch relativ weit entfernt. Wir unterstützen die Paare, wir helfen den Paaren, aber wir sehen uns sicherlich nicht als Elternmacherin.
Wie ist das denn, wenn das Paar vor Ihnen sitzt und Sie haben gerade schon gesagt, also Mann kann das zum Beispiel mal helfen, mit anderen Vätern in Kontakt zu treten, um vielleicht auch positive Rückmeldungen zu kriegen. Wenn sich so ein Paar wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, eine fremde, in Anführungszeichen, Samenspende in Anspruch zu nehmen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch nicht ganz konfliktfrei abläuft. Ist das so? Und wenn ja, welche Probleme treten da auf?
Ja, für die meisten Paare ist es eine regelrecht abstruse Vorstellung, mit dem Samen eines anonymen, eines unbekannten Mannes schwanger zu werden. Viele Frauen sagen, das ist so ein bisschen was wie eine außereheliche Affäre. Also ich werde schwanger von einem Mann, der eben nicht mein Mann ist. Dazu kommt, dass sie diesen Mann nie gesehen haben, nie gespürt haben, sondern diese Insemination findet im medizinischen Rahmen statt. Also eben, es wird eine Kanüle eingeführt, es ist ein gynäkologischer Prozess. Der Arzt ist sozusagen derjenige, der den Samen einführt. Für viele Frauen ist das eine ganz abstruse Vorstellung. Und auch viele Männer sagen, das ist eine große mentale Hürde, eine psychologische Hürde, die ich nehmen muss, um diesen Vorgang zu akzeptieren, um zu akzeptieren, dass meine Frau mit dem Samen eines anderen Mannes schwanger wird.
Haben Sie Beratungssituationen, in denen das eine Hürde ist, die man nicht überwinden kann?
Ja, selbstverständlich gibt es Paare, die sagen, dieser Schritt ist uns zu gewagt. Der ist zum einen psychologisch für uns zu schwierig, ist aber vielleicht auch einfach zu weit weg vom natürlichen Prozess. Und deshalb entscheiden wir uns gegen eine Samenspende. Selbstverständlich gibt es diese Paare.
Sie betreuen die jetzt schon seit mehreren Jahren. Diese Paare, bedeutet das auch, Sie sind für die Paare noch da, wenn dann sozusagen die Schwangerschaft angegangen wird und vielleicht auch die Schwangerschaft besteht? Oder ist das dann der Teil, den Sie nicht mehr übernehmen?
Doch, auch dann sind wir in der Beratung noch da. Ich spreche von wir, weil ich natürlich nicht die Einzige bin in Deutschland, die diese Beratung durchführt, sondern weil wir eine Organisation haben für diese Kinderwunschberatung. Und wir sind für die Paare vor der medizinischen Behandlung da, während der medizinischen Behandlung und selbstverständlich auch im Rahmen der Schwangerschaft und gerade bei der Familienbildung mit Samenspende oder auch mit Eizellspende, auch nach Geburt des Kindes, wenn es beispielsweise um Fragen der Aufklärung geht.
Gibt es Phasen, von denen Sie sagen können, das ist die schwierigste? Also ist die erste Phase der Beratung besonders schwierig, weil man erstmal Hemmungen abbauen muss? Oder wird es dann nochmal ganz schwierig, wenn es an diesen Punkt kommt, zu sagen, ja, wir machen eine künstliche Befruchtung oder eine Samenspende?
Ich glaube, für viele Paare ist es erst einmal schwierig, überhaupt diese Hürde zu nehmen, und eine Samenspende, also die Insemination mit dem Samen eines fremden Mannes zu akzeptieren. Die meisten Paare sagen zu mir in der Beratung, als sie mit der reproduktionsmedizinischen Behandlung angefangen haben, war das bereits eine sehr schwierige Entscheidung, sich dazu zu überwinden. Diese Entscheidung haben sie dann getroffen, diese Überwindung haben sie geschafft. Sie konnten sich aber zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen, sich tatsächlich auch auf eine Samenspende einzustellen und das zu akzeptieren. Das kommt im Laufe der Behandlung, wenn man die Erfahrung machen muss, dass ganz viele Behandlungen nicht erfolgreich waren. Dann überlegt man natürlich noch einmal neu, dann steckt man seine Möglichkeiten anders ab, dann zieht man andere Grenzen und für einige Paare kommt dann eben auch die Samenspende in Frage.
Jetzt gab es ja im vergangenen Jahr das Urteil des Oberlandesgerichts in Hamm, da hatte eine junge Frau geklagt auf die Herausgabe der Identität der Samenspende, also sie ist durch eine Samenspende entstanden. Hat dieses Urteil ihre Arbeit verändert, dass Paare zum Beispiel sagen, ja, wir machen das, aber wir wollen wissen, wo die Samenspende herkommt?
Ich glaube, es hat viele Paare und auch Eltern ein bisschen aufgerüttelt. Es hat sie sozusagen erkennen lassen, dass diese Kinder, diese jungen Menschen, diese Menschen, wir sprechen zwar immer von Kindern, die gezeugt werden und natürlich werden es erst einmal Kinder, aber die Kinder wachsen ja zu erwachsenen Menschen mit eigenen Bedürfnissen heran, dass diese Menschen eben ihre Bedürfnisse auch äußern und dass vielleicht auch eine Gruppe, vielleicht nur eine kleine Gruppe, aber immerhin eine Gruppe auch bereit ist, gerichtliche Prozesse einzuleiten, um ihre biologischen Wurzeln erkennen zu können. Ich weiß, dass ich im Nachgang, also im März, April letzten Jahres, sehr viel Beratungen durchgeführt habe von Paaren, von Eltern mit älteren Kindern, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben nach dem Urteil und zu dem Entschluss gekommen sind, ihre Kinder, die eben nicht mehr im Kleinkindalter waren, sondern zum Teil schon in der Pubertät und älter, dann doch noch aufzuklären. Und das hat damals meine Arbeit sehr geprägt. Ich habe sicherlich 2-3 Monate lang sehr viel Beratungsanfragen gehabt von Eltern mit älteren Kindern, die ihre Kinder dann aufklären wollten.
Ich habe das bei mir gemerkt, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, dass ich natürlich so ein bisschen im Klischee denke. Also ich denke immer, wir reden über Mann und Frau, aber kommen auch lesbische oder schwule Paare zu Ihnen, die vielleicht einen Kinderwunsch haben?
Schwule Paare kommen in Deutschland sehr selten in die Beratung. Das liegt natürlich auch daran, dass das Embryonenschutzgesetz die Eizellspende und die Leihmutterschaft verbietet. Und das wäre die einzige Möglichkeit für schwule Paare, damit zumindest ein Partner biologischer Vater eines Kindes wäre. Das heißt, die schwulen Paare müssten ins Ausland gehen, um diesen Kinderwunsch zu erfüllen. Aber wir haben in der Beratung natürlich zunehmend lesbische Paare und wir haben auch zunehmend alleinstehende Frauen. Und wir wissen aus der Forschung, dass gerade in dem angelsächsischen Raum in Amerika, in England, Australien, Neuseeland, der Anteil lesbischer Paare und alleinstehender Frauen, die eine Samenspende in Anspruch nehmen, in den letzten Jahren immens gestiegen ist.
Für Paare kann es eine Lösung geben, wenn es nicht so kann, wie sie sich eigentlich vorstellen. Zum Beispiel die Samenspende eines fremden Mannes kann dazu beitragen, ein Kind zu zeugen. Oder auch einfach irgendeines Mannes, wenn man zum Beispiel als lesbisches Paar Kinder haben möchte. Und das denkt sich auch Ed Huben und spendet deshalb vor allem für lesbische Pärchen und Alleinerziehende.
Finde ich unfair. Ich bin von einer alleinerziehenden Mutter erzogen worden und ich bin kein Axtmörder geworden. Und ich dachte, ja, wenn zwei Mamas sind, das kann eigentlich nur noch besser sein.
Das heißt, seine persönlichen Erfahrungen haben dazu beigetragen, dass er so ist, wie er ist. Christina Kiauka, du hast die Sendung mitgeplant und dich mit Ed und seinem Leben beschäftigt. Wer ist das?
Ja, er ist so eine Art Samenspender aus Leidenschaft. Das hört sich vielleicht so ein bisschen Don Juan-mäßig an,
ja,
aber es trifft überhaupt nicht auf ihn zu. Also auf seiner Seite hat er unwahrscheinlich viele Fotos von sich gepostet und man sieht da einen lieben, netten Mann in Khaki-Hose, schlauer T-Shirt überm kleinen Bierbauch, die Haare so nach vorne gekämmt, so eine Harry-Potter-Brille und dann noch ganz viele alte, lustige, ja, so ein bisschen ungelenke Teenager-Bilder oder Kinderfotos im blauen Niki-Pulli von ihm. Also von der Optik her überhaupt gar kein Don Juan, sondern ja, eher so Samenspender aus Nächstenliebe, würde ich ihn mal nennen.
Das heißt, wieso macht er das? Kann man das sagen?
Ja, er spendet seine Samen jetzt schon seit einer ganzen Weile und los ging es eigentlich mit einem befreundeten Paar, das keine Kinder kriegen konnte, weil der Mann unfruchtbar war. Und daraufhin hat er 1999 beschlossen, erstmal anonym Samen zu spenden in so einer Spenderdatenbank. Da hat er dann aber gehört, dass vor allem Heteropaare bevorzugt werden. Und wir haben ja gerade schon seinen Ton gehört. Eigentlich möchte er auch gerne gerade lesbische Paare und alleinstehende Frauen unterstützen und deren Kinderwunsch halt mit verwirklichen. Und ja, seit 2002 bietet er das Ganze privat und auch offen mit seinem Namen an. Er sagt, dass er früher mit den Frauen Verträge abgeschlossen hätte. Also da geht es halt um so Unterhaltszahlungen, die er damals vereinbart hatte, dass sie eben nicht von ihm übernommen werden. Aber ein Anwalt hat ihm dann mal gesagt, dass das eben nichts viel bringt. Und seitdem macht das halt nicht mehr.
Bisher hatte ich das Glück, dass noch niemand mich jemals für etwas beansprucht hat. Die meisten verdienen auch besser als ich, muss ich sagen. Aber trotzdem, ich möchte dafür kein Geld verlangen. Das ist einfach, ich kann es dem Kind gegenüber später nicht verantworten.
Genau, und an anderer Stelle hat er das nochmal unterstrichen und gesagt, wenn er jetzt zum Beispiel 50 Euro dafür nehmen würde, einmal Samen spenden, das wäre ja so wie 3 Kästen Bier. Wenn er das später dem Kind erklären würde, dass es ihm mal so viel oder gerade so wenig wert war, das könnte er nicht übers Herz bringen.
Bei so privaten, anonymen Samenspendern, dann denkt man so an Verrichtungsbox, dann gibt es ein Pornoheftchen dazu und dann ein Becherchen. Ist das bei Ed genau so gewesen?
Also wenn er jetzt Samen spendet, dann ist das, man muss es so sagen, ganz natürlich. Also da geht es jetzt in letzter Zeit wirklich um Sex. Er hat bei sich zu Hause ein Gästezimmer. Das habe ich auch im Internet Fotos davon gefunden. Sieht so ein bisschen kitschig aus mit so einer roten Rosenranke am Kopfende, Blümchenbettwäsche. Ja, und früher hat er halt auch in so einem Becherchen seinen Samen gespendet und die Frau oder das Paar konnte sich dann in dieses Gästezimmer zurückziehen und das Sperma dann einspritzen, aber jetzt halt nicht mehr.
Anfangs habe ich wahrscheinlich ausgestrahlt, dass nur der Becher möglich ist. Aber dann, ja, hatten doch Leute den Mut zu sagen, was sie eigentlich möchten. Und das, ich habe nie tief durchgefragt, wieso sie das möchten. Ich fand es zu intim, um da ausführliche Begründungen haben zu wollen. Und es ist aber meine Schlussfolgerung nach Jahren Erfahrung, dass normale Leute eigentlich auch normal schwanger werden möchten.
Und natürlich klappt es nach seiner Erfahrung auch wesentlich öfter auf die natürliche Weise statt mit dem Becher.
Natürlich Verkaufsargument. Hat er denn Kontakt zu den Kindern und den Eltern über diese Zeugung hinaus oder gibt es da keinen Kontakt?
Ja, er hat Kontakt, da legt er auch Wert drauf, aber dieser Kontakt ist jetzt nicht so wahnsinnig eng. Also er hat in seiner ganzen Wohnung Fotos herumstehen oder so Kindertassen. Er feiert auch hin und wieder Feste, zu denen dann alle Eltern und Kinder eingeladen sind und versichert den Paaren oder den Müttern dann auch, wenn die Kinder mal Fragen zu ihrem leiblichen Vater haben, dann können sie sich natürlich auch an ihn wenden, wenn sie dann halt ja einfach fragen, woher komme ich denn überhaupt? Und ich habe heute mit ihm noch mal mal gemailt und habe mal gefragt, ja, hör mal, wie sieht's denn aktuell bei dir aus? Wie viele Kinder laufen denn in kleinen Ad-Ausgaben auf der Welt rum oder krabbeln? Und er hatte zurückgeschrieben, momentan sind mir 99 Kinder bekannt, 6 unterwegs und es könnten über Samenbanken und Wunscheltern, die mich nicht informiert haben, vom Erfolg noch etwa 50 bestehen. Das hat er geschrieben und eigentlich wollte ich nämlich mit ihm sprechen und dann hat er aber geschrieben, nee, er hätte keine Zeit, er müsste gleich nach Wien reisen, denn da wartet schon die nächste Wunschmutter auf ihn.
Petra Thorn ist Diplom-Sozialarbeiterin und Diplom-Sozialtherapeutin und Familientherapeutin und arbeitet mit Familien oder Paaren, die unter anderem über eine Samenspende nachdenken. Frau Thorn, wäre das ein Modell, Ed Huben, das Sie mit in die Beratung integrieren könnten, um zu sagen, kontaktiert doch mal den?
Ich glaube, für die meisten Paare wäre das keine Option. Wir wissen aus der Forschung, vor allem aus Amerika, wo es einige Fälle gab, wo Kinder eine ganz hohe Anzahl von Halbgeschwistern ausfindig gemacht haben, dass das für diese Kinder erst einmal extrem überwältigend war, zu wissen, dass es so viele Halbgeschwister gab. Ja, ich glaube auch, dass die meisten Paare dem normalen Familienbild entsprechen möchten. Und dazu gehören eben nicht, ich habe eben mal mitgerechnet, über 150 Halbgeschwister, ja, die es irgendwo in Deutschland oder in den Niederlanden oder in angrenzenden Ländern gibt. Ich glaube, das wäre auch für die Paare eine sehr außergewöhnliche Vorstellung.
Was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, das, was Ed Huben macht, ist ja so ein bisschen das, was man vielleicht auch mal aus dem Freundeskreis gehört hat. Also da gibt es ein lesbisches Pärchen und ein schwules Pärchen und dann trifft man sich zum Brunch und dann produziert das schwule Pärchen den Samen und das lesbische Pärchen sorgt im Nebenraum dafür, dass der Samen dahin kommt, wo er hingehört. Haben Sie solche Paare auch, die so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal den inoffiziellen Weg gehen oder den pragmatischen Weg gehen, oder sind viele Paare, die zu Ihnen kommen, doch eher die, die über Samenbanken nachdenken und das Ganze in geordneten Dingen abregeln wollen?
Die meisten Paare führen tatsächlich eine Spende im medizinischen System durch. Also wir trennen eine Spende vom medizinischen System von einer Spende im privaten System. Das hat auch in meinen Augen nichts Anrüchiges. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Es ist einfach nur anders. Aber natürlich müssen die Paare, die den Spender kennen, sich im Vorfeld nochmal mit ganz anderen Fragen auseinandersetzen. Es ist gerade bei dieser Konstellation lesbisches und schwules Pärchen sehr, sehr wichtig, dass die Erwachsenenparteien im Vorfeld eine gute Rollenklärung durchführen und genau absprechen, wer was für das Kind sein soll. Wie eng oder lose oder gar nicht vorhanden der Kontakt zwischen dem biologischen Erzeuger und dem Kind sein soll. Welche Rolle der Partner spielt. Wie diese Viererkonstellation nach Geburt gelebt wird. Das ist ganz wichtig im Vorfeld zu besprechen.
Identität ist ein Teil der Gesundheit. Zu wissen, wo man herkommt und vielleicht auch das Gefühl zu haben, verortet zu sein. Das Ganze ist wichtig, um sich heile und gesund zu fühlen. Auch deswegen hat das Oberlandesgericht in Hamm im Februar 2013 entschieden, dass eine junge Frau erfahren darf, wer ihr biologischer Vater ist. Der war nämlich ein Samenspender. Und dieser jungen Frau war das wichtig, zu wissen, wer das ist. Stina ist 34 Jahre alt und auch ein Spenderkind, heute natürlich kein Kind mehr. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und wollte als erstes wissen, ob es ihr denn wichtig war, zu wissen, wer ihre Eltern sind.
Ja, natürlich. Wobei, da stellt sich jetzt die Frage, was sind Eltern eigentlich? Also ich sage das für mich immer, ich habe eigentlich drei Eltern. Halt meine Mutter, die ein sozialer und auch genetischer Elternteil ist, und dann einen sozialen Vater und einen genetischen Vater.
Haben Sie immer von allen dreien gewusst?
Nein, meine Eltern haben mir erst, als ich 26 war, also vor 8 Jahren, gesagt, dass ich durch eine Samenspende gezeugt wurde.
Wie muss ich mir das vorstellen? Lädt man dann die 26-jährige Tochter zum Abendessen ein und sagt, wir müssen mal wichtig mit dir reden, oder wie war das?
Ja, genau so war das. Also ich habe auch vorher schon überlegt, was könnte das denn sein, und habe wirklich nie damit gerechnet, dass so eine Art Lebensgeheimnis da von mir enthüllt wird.
Das heißt aber auch, Sie haben vorher nichts geahnt und auch keine Distanz oder so zum Beispiel von Ihrem Vater gespürt?
Ach, so würde ich das nicht sagen. Ich frage mich immer, was heißt jetzt wirklich irgendwas ahnen? Also das habe ich wirklich nicht geahnt. Aber so im Nachhinein hatte ich schon das Gefühl, dass manchmal irgendwas komisch war. Wobei, also es ist eher so dieses Gefühl, ne? Ich kann jetzt nie mit völliger Sicherheit sagen, ich wusste das. Also ich habe in der Pubertät mal meine Mutter gefragt, ob mein Vater jetzt wirklich mein genetischer Vater ist, weil wir uns zu der Zeit wirklich schlecht verstanden haben. Und ich dachte, ja, vielleicht ist sie ja fremdgegangen oder so. Ich konnte mir im Moment echt nicht vorstellen, dass wir beide verwandt sind. Und ich weiß nur, dass sie wirklich total schockiert reagiert hat. Und ich habe dann wirklich gedacht, okay, jetzt hast du wirklich eine Grenze überschritten, das zu fragen. Und habe das dann einfach für mich so beschlossen, dass das wohl mein Versuch war, irgendwie eine Erklärung zu finden, dass mein Vater und ich nicht so gut miteinander auskommen. Und dass das wahrscheinlich die einfachste gewesen wäre. Aber jetzt fest gewusst oder geahnt, dass das, ne, dass ich damit irgendwie ein Schwarze getroffen hatte, das habe ich nicht.
Das heißt, Sie waren danach auch beruhigt, in Anführungszeichen. Sie haben Ihrer Mutter das geglaubt.
Ja, wobei man muss jetzt sagen, sie hat ja nicht direkt gelogen. Sie hat mich, glaube ich, einfach nur gefragt, wie kommst du denn auf so etwas? Ja, ich war nicht direkt beruhigt, aber ich dachte schon, okay, dann hat das halt auch einen anderen Grund und so einfach ist es halt doch nicht.
War es Ihr Vater, der Ihnen das dann, also Ihr sozialer Vater, der Ihnen das mitgeteilt hat, dass er nicht Ihr biologischer Vater ist, oder Ihre Mutter bei dem Abendessen?
Es war meine Mutter, die es in dem Moment gesagt hat, aber mein Vater war dabei.
Wie haben Sie reagiert?
Ja, in dem Moment habe ich, glaube ich, relativ für meine Eltern zuerst sehr gefasst reagiert. Aber ich glaube, das war einfach so, weil ich so aus den Socken gehauen war. Das war wirklich ganz komisch. Also ich dachte fast, ich wäre gerade in so einer Soap Opera, vielleicht einer Folge Verbotene Liebe, weil ich wirklich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Das passiert irgendwie nicht gerade mit dir. Und ich wollte in dem Moment auch gar nicht zeigen, wie sehr mich das eigentlich verunsichert hat. Vielleicht auch, weil ich gleichzeitig immer noch ein bisschen für meinen Vater mitgedacht habe, wie schwer das eigentlich für ihn sein muss, mir jetzt sowas zu sagen. Und dass er natürlich auch Angst hat.
Wie haben Sie dann danach reagiert? Also das eine ist ein Schock. Hat das Konsequenzen für Ihr Leben gehabt?
Jein. Also es war ein unglaublicher Schock für mich. Und man liest jetzt so oft, dass irgendwie Menschen, die etwas so spät erfahren, in eine Identitäts- oder Lebenskrise kommen. Ne? Und da finde ich immer ganz schwierig zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Also es war jetzt nicht so, dass ich überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Ich war ein halbes Jahr auf meinem ersten Staatsexamen und das habe ich dann auch noch ganz gut geschafft. Aber ich war einfach, also in den ersten Wochen konnte ich wirklich an nichts anderes denken. Das war ganz schwierig, mich da wieder zu konzentrieren und auch einfach diese ganzen Bereiche für mich zu ordnen. Was bedeutet das eigentlich, dass ich diesen Teil jetzt von mir nicht kenne? Und irgendwie war ich auch ein bisschen gezwungen, meine gesamte Kindheit nochmal neu zu überdenken. Weil viele Äußerungen, die ich gemacht habe, aber die auch meine Eltern gemacht haben, sieht man dann halt in ganz anderem Licht.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wenn wir uns gestritten haben, mein Vater meine Mutter ansah und meinte, das hat sie nicht von mir. Oder ich weiß noch, dass ich als Jugendliche mal zu meinem Vater gesagt habe, ich wünschte, du wärst nicht mein Vater.
Was ja auch harter Tobak ist.
Ja, aber ich glaube, das sagen viele Kinder mal.
Was hat das für Sie in Ihrem Leben verändert? Also haben Sie sich auf die Suche zum Beispiel nach Ihrem biologischen Vater begeben oder was hat sich getan danach?
Ich habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht. Also ich habe die Klinik, ich wurde an der Uniklinik Essen gezeugt, habe ich gefragt, ob sie die Daten des Spenders noch hat, weil ich bin ja Juristin. Ich wusste von Anfang an, dass ich halt diesen Auskunftsanspruch habe. Die hat mir allerdings gesagt, dass sie die Daten nach 10 Jahren vernichtet hätten. Da war ich 9 Jahre alt. Ob das stimmt, kann ich jetzt leider nicht nachprüfen, weil viele Ärzte und Kliniken das jetzt natürlich einfach mal behaupten, dass die Daten nicht mehr da sind. Dann, was ich auch gemacht habe, ist, dass ich mich in eine genetische Datenbank eingetragen habe in den USA. Das machen viele Mitglieder unseres Vereins Spenderkinder und da hoffe ich einfach, dass ich darüber noch Halbgeschwister finde oder vielleicht, dass der Spender sich dort auch einmal einträgt.
Das heißt aber, Sie haben Interesse daran, Ihren biologischen Vater mal kennenzulernen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, das ist die Hälfte meiner Erbanlagen.
Wir kümmern uns heute um den Weg, Kinder zu kriegen, der vielleicht nicht auf dem natürlichen Wege passieren kann, sondern unter anderem mit Samenspenden. Stina ist 34 und ist ein Spenderkind. Vater war ein Samenspender und das hat sie erst mit 26 Jahren erfahren. Und jetzt hat sie selbst vor 4 Monaten eine Tochter bekommen. Und ich habe mit Stina vor der Sendung gesprochen und wollte als erstes mal fragen, wollten Sie eigentlich immer Kinder haben?
Das war für mich eigentlich nicht immer klar, dass ich Kinder haben wollte. Also als ich das damit erfahren habe, mit 26, da war ich mir da nicht so sicher. Und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich einfach noch viel mehr darüber nachgedacht habe, deswegen möchten Menschen eigentlich Kinder haben und aus welchem Grund möchte ich gerne Kinder haben. Und dann bin ich mir aber eigentlich relativ schnell klar geworden, dass ich gerne Kinder haben möchte, aber dass mir, glaube ich, die genetische Verwandtschaft jetzt nicht so wichtig wäre.
Das heißt, Sie hätten im Zweifelsfall auch selbst mit einem Samenspender agiert?
Das hätte ich auf keinen Fall gemacht. Ich glaube, dafür wäre das Thema mir einfach zu besetzt. Und dafür wäre, also es ist schwierig zu sagen, weswegen ich das nicht machen möchte. Also ich finde es einfach eine sehr, sehr schwierige Familiensituation, einfach weil die Eltern so eine ungleiche Ausgangslage gegenüber dem Kind haben. Ne? Die Mutter ist genetisch verwandt mit dem Kind, der Vater nicht. Das finde ich ziemlich schwierig. Und ich glaube halt bei einer Adoption ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil beide Eltern halt auf dieser gleichen Stufe sind, genetisch nicht verwandt.
Darf ich fragen, hat das bei Ihnen auf dem in Anführungszeichen natürlichen Wege geklappt, ein Kind zu kriegen?
Ja klar, ich finde das lustig, dass Leute das immer fragen.
Ja, hätte ja sein können, dass es, also gibt ja genug Paare, bei denen es auch nicht klappt, deshalb die Frage.
Ja, aber ich glaube, so viele Paare sind das auch wieder nicht.
War das für Sie schwierig? Also in dem Moment, wo Sie selbst ein Kind haben und man zeigt das auch Familie oder Freunden rum und dann kriegt man so Sätze wie, ja, es sieht ja aus wie Mama oder wie Papa oder so, kommt dann so das Thema Abstammung nochmal hoch?
Für mich ist das Thema Abstammung natürlich die ganze Zeit lang ziemlich präsent, weil ich mich in diesem Verein Spenderkinder engagiere, aber ja, das wurde irgendwie, also man sagt ja auch, wenn man Kinder bekommt, dann definiert man die eigene Beziehung zu den Eltern nochmal neu. Und ich wurde halt die ganze Zeit lang wirklich daran erinnert, an dieses Geheimhalten. Und ich weiß noch, als ich meine Tochter das erste Mal gespürt habe, da hatte ich noch viel mehr Unverständnis für meine Eltern, dass sie es mir halt so lange nicht gesagt haben, weil ich habe meine Tochter schon so sehr als eigenen Menschen wahrgenommen, mit eigenen Rechten. Und ich dachte mir, also sie ist natürlich nicht nur dafür da, um mein Bedürfnis nach dem Kind zu erfüllen, sondern ich bin irgendwie selber verantwortlich dafür, dass es ihr gut geht, dass ich ihre Rechte achte. Und ja, das hat dieses Unverständnis noch mal viel mehr vertieft. Das war irgendwie auch schwierig. Und man wird natürlich auch ständig daran erinnert, an diese Lücke in der Abstammung, weil man wird irgendwie man muss ja zu einigen Vorsorgeuntersuchungen gehen und man wird halt wirklich immer gefragt, gibt es die genetischen Vorerkrankungen in Ihrer Familie? Und das weiß ich halt nur für 50% bei mir.
Haben Sie das Gefühl, mit dieser Lücke in Ihrem Leben im Zweifelsfall ins Reine kommen zu können? Also es kann ja sein, dass Sie es nie herausfinden werden.
Ja, das kann leider sein. Ach, das finde ich jetzt immer auch schwierig zu sagen. Ich meine, ich muss mich damit natürlich arrangieren und ich glaube auch, dass ich jetzt trotzdem ein glücklicher Mensch bin. Aber ich merke das halt und ich finde es halt ungerecht. Und vor allem, was ich jetzt auch wirklich betonen möchte, ist es halt rechtswidrig, ne? Weil es gibt dieses Recht auf Kenntnis der Abstammung und das gibt es seit den 60er Jahren und ich finde es eigentlich ein Skandal, dass es so lange missachtet wurde und jetzt eigentlich erst letztes Jahr in diesem Gerichtsurteil wirklich für die Öffentlichkeit klar war, es gibt keine anonymen Samenspenden.
Ist das, wenn man sagen wir mal auch nochmal in die Zukunft sehen wollte, in 10, 15, 20 Jahren, das, was sich aus Ihrer Sicht am ehesten bei uns in der Gesellschaft ändern sollte?
Ich glaube, bei uns in der Gesellschaft sollte sich natürlich auch einiges andere ändern, aber jetzt im Umgang mit Samenspenden auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen offener damit umgehen, dass das halt auch Eltern für sich herausfinden sollten, dass dieser Samenspender keine Bedrohung ist, dass das Kind auch keine Bedrohung ist, weil es sagen ja auch total viele Eltern, nein, wenn ich das dem Kind sage, dann lehnt es mich ab. Und ich finde, das zeigt ja irgendwie schon, dass man ein bisschen Angst vor dem Kind hat und dessen Reaktion. Und ich wünsche mir halt mehr Bewusstsein dafür, dass das ein offener Umgang damit auch lohnenswert ist, ne? Dass Ehrlichkeit einen hohen Stellenwert hat in der Familie und dass es halt sowohl eine soziale wie auch eine genetische Familie gibt und dass die beiden sich absolut nicht ausschließen. Also ich finde eigentlich diese genetische Erweiterung meiner Familie total schön, das Wissen, dass ich wahrscheinlich Halbgeschwister habe.
DD-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Petra Thorn ist zu Gast, ist Familientherapeutin und arbeitet unter anderem mit Paaren, die eine Samenspende durchführen und berät auch Kinder, die, wie Stina gerade im Interview erzählt hat, erst im Erwachsenenalter erfahren, dass sie durch eine Samenspende gezeugt werden. Frau Thorn, ist das so der Fall, wo man sagen kann, hier ist vieles falsch gemacht worden, weil man es einfach dem Kind mit 26 erst gesagt hat?
Ich glaube, es ist sehr schwierig, da von Schuld und von Falschmachen zu sprechen. Es ist ja so, dass die Eltern zu der Zeit, wo Stina gezeugt wurde, dass die Ärzte zu der Zeit, zu der Stina gezeugt wurde, den Eltern explizit geraten haben, die Kinder nicht aufzuklären.
Ist das so tatsächlich?
Und mit keinem darüber zu sprechen. Das war damals so. Heute hat sich das verändert, aber das war damals so. Die Ärzte haben also tatsächlich die Geheimhaltung empfohlen aus unterschiedlichen Gründen und die Eltern haben sich daran gehalten. Es gab zu dem damaligen Zeitpunkt keine Beratungsfachkräfte, die Eltern hätten aufsuchen können, wo sie sich sozusagen nochmal über andere Dinge hätten unterhalten können, hätten sich Hilfe suchen können. Das gab es schlichtweg nicht. Und die Eltern haben das gemacht, was die Ärzte empfohlen haben. Und das hat dazu geführt, dass in dieser Generation, in der sich Stina jetzt befindet, wahrscheinlich nur eine ganz, ganz kleine Anzahl von jungen Erwachsenen über ihre Zeugung aufgeklärt sind.
Was sind das für Gründe, die Ärzte damals angeführt haben?
Es waren unterschiedliche Gründe. Es waren zum Teil juristische Gründe. Die Gesetzgebung war damals so, dass die Spender deutlich schlechter juristisch abgesichert waren. Es herrschte immer wieder die Angst, dass Spender auch für Unterhaltszahlungen verantwortlich gemacht werden können. Es herrschte unter den Ärzten die Angst, falls sie die Identität des Spenders nicht mehr preisgeben können, weil sie vielleicht tatsächlich die Unterlagen vernichtet haben, könnten sie für sogenannte Unterhaltsersatzforderungen herangezogen werden. Das wollten natürlich die Ärzte nicht. Die Ärzte hatten aber auch Angst, dass die Eltern und vielleicht auch die Kinder gehänselt werden, wenn sie offen mit dieser Familienbildung umgehen. Und auch das wollten die Ärzte den Eltern ersparen.
Was ist aus Ihrer Sicht dann der Umgang, der heute angemessen ist? Also was ist eine frühe Aufklärung? Wann fange ich da an und wie?
Ja, wir empfehlen mittlerweile diese sogenannte frühe Aufklärung ähnlich wie auch im Bereich der Adoption. Und das bedeutet, dass die Kinder im Kindergartenalter über ihre Zeugung aufgeklärt werden, mit ganz, ganz einfachen Worten, sodass die Kinder über diese Familienbasis Bescheid wissen. Natürlich verstehen die Kinder in dem Alter die Tragweite nicht, aber sie wachsen sozusagen mit einer Geschichte, mit einer einheitlichen Geschichte über ihre Familie, über ihre Zeugung auf und verinnerlichen das und fragen dann altersgemäß immer wieder, stellen den Eltern immer wieder andere Fragen und setzen sich mit dieser Zeugung auch immer wieder anders auseinander. Und wir wissen aus der Forschung, dass das sozusagen für die Kinder der Umgang ist, der mit am entlastesten ist. Und nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern.
Ist es denn trotzdem noch eine Belastung? Also entlastend heißt ja im Vergleich, aber weiß man trotzdem was darüber, ob das für Kinder, die durch Samenspenden entstanden sind, es insgesamt trotzdem belastender ist als für Kinder, die nicht durch Samenspenden entstanden sind? Kann man dazu was sagen?
Ich glaube, da sind wir in der wissenschaftlichen Forschung noch nicht so weit, dass wir wirklich repräsentative Daten haben. Wir gehen im Moment davon aus, dass es sozusagen ein zusätzliches Thema in der Familie ist, aber nicht unbedingt ein Problem. Es ist ein Thema, das die Eltern einfach zusätzlich mit in Angriff nehmen bei dieser Familienbildung, das auch aus der Familie nie mehr wieder verschwindet. Das ist immer in der Familie mit dabei. Und es ist wahrscheinlich wichtig, dass die Eltern dieses Thema auch immer wieder ansprechen und dem Kind damit signalisieren, deine Zeugung ist normal. Sie ist genauso gut wie jegliche andere Form von Zeugung. Und wir gehen damit offen und unbelassen um, können dazu stehen und freuen uns, dass dieser Weg für uns erfolgreich war.
Die Stina hat das gerade nochmal angedeutet und Sie jetzt gerade auch. Können Sie einmal kurz sagen, wie ist das momentan genau geregelt? Also das Urteil des Oberlandesgerichts in Hamm hat ja gesagt, dass sozusagen die Geheimhaltung die Identität des Spenders nicht so hoch einzuschätzen ist wie das Recht auf Identität oder Herkunft des Kindes. Das bedeutet, ich habe unter allen Umständen Auskunftsanspruch oder wie ist das geregelt?
Ja, die Kinder haben voraussichtlich mit Volljährigkeit das Recht, diese Information einzusehen, also die Identität des Spenders zu erfahren. Allerdings ist es so, dass das Urteil in Hamm dafür nicht ausschlaggebend war. Ah. Dieses Recht gab es bereits davor und auch Stina hat ja berichtet, dass es das schon seit ganz, ganz langer Zeit gab. Es gibt bereits aus dem Jahr 1989 Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, die ganz klar und eindeutig dieses Auskunftsrecht geregelt haben. Nur war es parallel dazu so, dass die Ärzte tatsächlich die Möglichkeit hatten, die Unterlagen nach 10 Jahren zu vernichten. Also es gab sozusagen eine verwirrende und widersprüchliche juristische Situation. Und es ist leider auch heutzutage immer noch nicht gesetzlich geklärt. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob Kinder 18 Jahre sein müssen oder ob sie wie Adoptivkinder dieses Recht bereits mit dem 16. Lebensjahr umsetzen können. Es fehlt also in der Tat immer noch eine klare Gesetzgebung für diese Gruppe von Menschen, damit sie gleichgestellt sind, damit sie die gleichen Rechte haben wie auch adoptierte Kinder.
Aus Ihrer Wahrnehmung ist das Bedürfnis danach zu wissen, wer im Zweifelsfall mein Vater ist, größer als diejenigen, die sagen, ich kann auch damit leben, dass ich es nicht weiß?
Das können wir nicht sagen. Dazu sind wir in der Forschung noch lange nicht so weit. Wir wissen, dass es unterschiedliche Gruppen gibt. Es wird in Amerika sehr viel geforscht. In England wird an diesen Fragen geforscht. Und wir wissen aus diesen Ländern, dass diese sogenannte Neugierrate, also die Gruppe von Kindern, die wirklich neugierig ist, wissen will, wer der Spender ist und auch irgendwann Kontakt zu ihm aufnehmen möchte, relativ groß ist. Wir haben allerdings auch Studien aus Ländern wie Belgien, wo Spender und Spenderinnen anonym sind, wo Kinder aber dennoch, zumindest ein Teil der Kinder, relativ frühzeitig aufgeklärt werden und diese Neugierrate bei diesen Kindern geringer ist. Ich vermute, dass sich Kinder auch ein Stück weit damit arrangieren, was sie immer wieder über die Jahre hinweg hören. Und wenn Kinder hören, der Spender bleibt anonym, dann arrangieren sie sich vielleicht auch damit und schrauben sozusagen ihre Neugier herunter. Wenn Kinder allerdings aufwachsen mit der Information, mit 18 kannst du erfahren, von wem du abstammst, dann wird es eventuell sie auch beeinflussen und sie werden vielleicht dann auch mit 18 oder irgendwann später dieses umsetzen wollen.
Können Sie was dazu sagen, wenn die vielleicht als junge Erwachsene diese Information haben wollen, wie das nochmal das Leben für einen selbst verändert? Die Stina hat vorhin gesagt, naja, das ist schon fast eine Identitätskrise. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Also wir wissen von ganz vielen Beispielen, Beispiele, die ich persönlich aus der Beratung kenne, aber auch anekdotisches Material, qualitative Studien, dass es für manche Erwachsene, also für manche Kinder, die es im relativ späten Alter erfahren haben, tatsächlich mit einer Identitätskrise einhergeht. Auch Stina hat ja sehr eindrücklich geschildert, wie sehr sie dieses Thema dann beschäftigt hat, wie viel innere Energie sie gebraucht hat, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt allerdings auch Erwachsene, die dadurch nicht sonderlich tangiert werden, die sozusagen einfach weiterleben, die vielleicht mit ganz anderen Lebensthemen beschäftigt sind. Also man kann nicht grundsätzlich sagen, dass es immer zu einer Identitätskrise führt, wenn Erwachsene aufgeklärt werden. Aber das Problematische ist, dass man es nicht weiß, dass man es nicht einschätzen kann. Und wir wissen aus den Studien, dass Kinder, die im frühen Alter aufgeklärt werden, auf jeden Fall eher gelassen damit umgehen. Und dass es natürlich auch für die Eltern eine große Entlastung ist, nicht mit diesem Geheimnis leben zu müssen.
Stellt sich die Frage, was mache ich mit denen, die dann als junge Erwachsene in eine Identitätskrise kommen? Also gibt es da so ein Rezept für den Weg raus?
Nein, ein Pauschalrezept gibt es gewiss nicht. Auch das wird unterschiedlich sehr, das wird von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass diese Personen vielleicht 2, 3 Beratungssitzungen brauchen, vielleicht aber auch eine längere Unterstützung in Form von einer Psychotherapie, um mit diesem veränderten Familienbild, um mit dieser Anpassung gut zurechtzukommen. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass man alle Menschen in dieser Hinsicht über einen Kamm scheren kann. Das wird sehr, sehr unterschiedlich sein.
Am härtesten traf es wahrscheinlich die Portugiesen, die gerade das 4:0 kassieren, oder auch Louise Brown, das erste durch künstliche Befruchtung gezeugte Kind. 1978 kam sie zur Welt und erbitterte Debatten wurden über die Legitimität des Verfahrens damals geführt. Und auch in diesem Jahr sorgte die deutsche Schriftstellerin Sibylle Levitscharow für Ärger. Christina Kiauka, du hast die Sendung mitgeplant. Was genau hat die Preisträgerin des Büchnerpreises denn gesagt?
Sie hat das Wort Halbwesen in Bezug zu Spenderkindern gesetzt und damit einen ziemlich heftigen Shitstorm ausgelöst. Gucken wir uns vielleicht nochmal Sibylle Levitscharow genauer an, wer das ist. Sie ist 60 Jahre alt, du hast es gerade gesagt, Büchner-Preisträgerin. Der Preis gilt so als der bedeutendste Literaturpreis in Deutschland. Sie ist bekennende Protestantin, äußert sich regelmäßig auch bei Kirchenveranstaltungen und vertritt dort ein recht konservatives Familienbild. Und die Rede, um die es jetzt geht, die hat sie am 2. März im Dresdner Schauspielhaus gehalten, von der Machbarkeit, die wissenschaftliche Bestimmung über Geburt und Tod, so war die Rede überschrieben. Und darin ging es unter anderem um die Kritik an Reproduktionsmedizin. Diese Rede kann man im Internet nachlesen, ist circa 10 Seiten lang. Und darin erzählt sie erstmal so ihren eigenen Werdegang, warum sie zum Beispiel keine Kinder haben möchte. Oder ja, inzwischen ist es ja auch zu spät, aber ihr Vater war Gynäkologe. Er hat sich erhängt, als sie noch relativ jung war. Er hatte Depressionen und sie beschreibt dann ihre unglückliche Kindheit. Und so sei das halt entstanden, dass sie sich gegen Kinder bewusst entschieden hat. Und in der Rede geht es aber auch um die Erbsünde und um den Tod, um die Begleitung von sterbenden Menschen. Aber jetzt der Teil, der für solche Wellen gesorgt hat, kommt dann zum Schluss. Da schreibt sie dann sagt dann zum Beispiel, grotesk wird es in Fällen, in denen sich Frauen Spermien aus einem Katalog verschaffen, worin die Rasse und gewisse körperliche Merkmale und soziale Eigenschaften des anonymen Samenspenders verzeichnet sind oder in denen sich lesbische Paare ein Kind besorgen, in dem entweder ebenfalls ein anonymer Spender oder ein naher Verwandter der Freundin der künftigen Mutter herangezogen wird, um seinen Sperma abzuliefern. Dann geht es um die Leihmutterschaft in der Rede auch. Da schreibt sie, absolut grauenerregend ist auch die Praxis, ein Kind durch eine Leihmutter austragen zu lassen. Sie kommt zwar selten vor, treibt die Widerwärtigkeit aber auf die Spitze. So, und jetzt kommen wir zu dem Zitat, das halt echt den Shitstorm ausgelöst hat. Das wird so eingeleitet. Ich zitiere wörtlich. Ich übertreibe, das ist klar. Übertreibe, weil mir das gegenwärtige Fortpflanzungsgemurkse derart widerwärtig erscheint, dass ich sogar geneigt bin, Kinder, die auf solch abartigen Wegen entstanden sind, als Halbwesen anzusehen. Nicht ganz echt sind sie in meinen Augen, sondern zweifelhafte Geschöpfe, halb Mensch, halb Künstliches, weiß nicht was. Das ist gewiss ungerecht, weil es den Kindern etwas anlastet, wofür sie rein gar nichts können. Aber meine Abscheu ist in solchen Fällen stärker als die Vernunft.
Ja, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich das Einzige, was sie damit erzeugen wollte, ist bewusste Provokation. Also weil so naheliegende Argumente einfach dagegen sprechen. Was für Folgen hatte diese Rede?
Ja, als erste Folge hat sich natürlich der Veranstalter geäußert und einen offenen Brief geschrieben, der ziemlich saftig war. Der Dresdner Chefdramaturg Robert Kohl war das, der schreibt da zum Beispiel: Eine der meistbeachteten deutschen Schriftstellerinnen pflegt öffentlich ein Menschenbild, das Verklemmung mit Verachtung paart, ein beängstigendes Menschenbild. Und das war natürlich nicht der einzige. Es folgten viele weitere Kritikpunkte auf den deutschen Feuilleton-Seiten. Hier mal, weil es auch eine Betroffene in dem Sinne ist, zitiere ich jetzt die Schriftstellerin Judith Schalansky. Sie ist lesbisch und zu dem Zeitpunkt war sie schwanger, als sie das geschrieben hat. Wörtlich heißt es: Wenn Menschen aus welchen Gründen auch immer die vollumfängliche Würde abgesprochen wird, ist das nicht mehr die Kultivierung eines Ressentiments, sondern eine ungeheuerliche Hetze, die einem absurden, biologistischen, faschistoiden Natürlichkeitsideal huldigt. Wer aber die Abweichung ausgrenzt, wird der Vielfalt der Schöpfung nicht gerecht.
Jetzt würde man ja erstmal sagen, das ist eine absolut berechtigte Kritik. Wie ist denn die Vicharow mit dieser Kritik umgegangen? Kann ja nicht ganz so überraschend gewesen sein.
Nein, also sie hatte schon vorher angekündigt, dass sie mit ihrer Rede provozieren will. Aber dann räumte sie selbst ein, dass sie mit ihrer Formulierung Halbwesen unglücklich sei. Sie hat das bedauert und auch zurückgenommen. Bei ihrer Kritik an der Reproduktionsmedizin ist sie aber geblieben. Ich hatte auch ein Interview gelesen, da hat sie gesagt, da seien die Pferdchen mit ihr durchgegangen. Für sie konkret hatte das die Folge, dass ihr neuer Roman ziemlich verrissen wurde, hatte sie so eingeräumt. Sie wurde von Lesungen an Schulen zum Beispiel ausgeladen. Aber wie gesagt, bei ihrer Kritik, bei vielen Ansichten bleibt sie. Da ist zum Beispiel weiterhin zu lesen, sie kritisiert die Eigensucht, dem Kind das eigene biologische Potenzial mitzugeben. Es sei besser, dem zu folgen, was das Schicksal gewollt hat.
Zu Gast ist am Montagabend Petra Thorn, Familientherapeutin, arbeitet unter anderem mit Paaren und berät auch Kinder, die durch Samenspenden entstanden sind. Frau Thorn, diese Dresdner Rede von Sibylle Levitscharow, hat das bei Ihnen in der Beratung dazu geführt, dass es viele Paare noch mehr verunsichert hat, oder ist die eigentlich gar nicht wahrgenommen worden, diese Rede?
Doch, die Rede ist natürlich wahrgenommen worden, allerdings nicht in dem Sinne, dass sie die Paare verunsichert haben. Die Paare sind sehr viel mehr wütend geworden, haben sich unverstanden gefühlt und haben sich schlichtweg diskriminiert gefühlt, haben sich sehr abgewertet gefühlt. Und für die Paare war es vor allem sehr schlimm, dass Frau Levitscharow nicht nur Aussagen über die Paare, über die Eltern gemacht haben, sondern über die Kinder. Ja, das haben die Paare als oder die Eltern als sehr verunglimpfend wahrgenommen und dargestellt.
Wenn Sie aus Ihrer Perspektive, die Sie diese Prozesse seit langer Zeit beobachten in Deutschland, einschätzen müssten, was glauben Sie, was sich am ehesten in unserer Gesellschaft jetzt heute ändern müsste, um vielleicht noch zu mehr Akzeptanz zu kommen?
Ich glaube nicht, dass ich davon ausgehen würde, dass sich eine Sache verändern müsste. Also wir kennen einige Länder, wo sich beispielsweise die Gesetzgebung geändert hat und wo man doch gehofft hatte, dass sich dadurch sozusagen die ganze Atmosphäre, was Reproduktionsmedizin, was Spendersamenbehandlung betrifft, ändert. Das war nicht der Fall. Wir wissen aus der soziologischen Forschung, dass man ein stigmatisiertes Thema auch nicht dadurch auflöst, dass man sozusagen an einer Stelle einen Hebel ansetzt, sondern man muss, um ein Stigma aufzulösen, an ganz unterschiedlichen Bereichen ansetzen und unterschiedliche Bereiche verändern und die möglichst so verändern, dass sie sich gegenseitig unterstützen in diesem Veränderungsprozess. Das würde für Deutschland, was die Spendersamenbehandlung betrifft, zum Beispiel bedeuten, dass wir eine gute, klare, eindeutige Gesetzgebung haben, die den Kindern ein Auskunftsrecht gibt, die regelt, wann das Auskunftsrecht umzusetzen ist. Die Gesetzgebung soll allerdings auch die Samenspender gut schützen und nicht nur schützen, wenn die Eltern heterosexuell sind, sondern eben auch bei lesbischen und bei alleinstehenden Müttern. Das fehlt nämlich bei uns in Deutschland noch. Das ist der eine Komplex. Der andere Komplex ist, dass wir Ärzte brauchen, die Paare über alle Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin frühzeitig aufklären und die Spendersamenbehandlung nicht nur dann erwähnen, wenn alles andere nicht geklappt hat, wenn alles andere fehlgeschlagen ist. Dann haben Paare nämlich den Eindruck, die Spendersamenbehandlung ist wirklich sozusagen die allerletzte Möglichkeit. Und das sollte sie nicht sein. Sie sollte eine Möglichkeit sein und bestehen neben allen anderen Möglichkeiten der Familienbildung auch.
Das sind sozusagen zwei.
Und wir brauchen, das ist sozusagen die Makroebene auf der gesellschaftspolitischen Ebene, die Mesoebene, also die professionelle Ebene und dann noch die Mikroebene, die individuelle Ebene. Da brauchen wir vor allem noch sehr viel mehr Beratung, Fachkräfte, die sich diesen Themen annehmen. Und wir brauchen auch Paare, die sich im Vorfeld mit den Folgen dieser Familienbildung auseinandersetzen. Zum einen, damit sie entscheiden können, ob das wirklich für sie der richtige Weg ist. Und zum anderen, damit sie lernen, erarbeiten können, wie sie mit den Folgen für sich und vor allem auch mit dem Kind und mit ihrem sozialen Umfeld gut angehen können.
Es sind sozusagen
und diese drei Dinge müssten sich sozusagen gegenseitig verstärken und dadurch würde man tatsächlich eine Änderung herbeiführen. Aber den Hebel nur an einer Stelle anzusetzen, das glaube ich, das reicht nicht aus. Dafür kenne ich die Entwicklung in zu vielen Ländern, wo das nicht ausgereicht hat, wo das sozusagen ins Leere gelaufen ist. Und das sollten wir für Deutschland nicht nochmal wiederholen. Wir müssen wirklich an allen Stellen anknüpfen.
Das ist sozusagen einmal die Ebene für die Kinder, einmal auch für die Ebene für die Eltern. Jetzt gibt es ja immer auch noch diejenigen, die den Samen gespendet haben. Also ist das denn aus Ihrer Perspektive ausreichend geregelt oder wie ist das mit den Samenspendern? Wenn ich vielleicht als Anfang 20-Jähriger Samen spende, ist mir das vielleicht egal. Aber was ist, wenn ich 10 Jahre später vielleicht doch wissen will, was aus meinen Samen geworden ist und ob da Kinder in der Welt sind? Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend geregelt?
Ja, es ist sehr schön, dass wir auch noch über die Samenspender sprechen. Die fallen nämlich auch oft hinten runter. Ja, ich denke, für die Samenspende ist zunächst eine juristische Absicherung sehr, sehr wichtig. Die fehlt in Deutschland. Und natürlich sollten junge Männer, die mit der Idee spielen, Samen zu spenden, auch ausreichend im Vorfeld beraten werden. Es reicht nicht nur, medizinische Überprüfungen durchzuführen, gute Infektionsscreening durchzuführen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber natürlich muss mit den Männern auch darüber gesprochen werden, dass eben 18, 20, 25 oder zum Teil auch 30 Jahre nach ihrer Spende junge Erwachsene an sie herantreten, sie kennenlernen möchten. Damit müssen sie sich auseinandersetzen mit dem Wissen, dass das noch ganz, ganz lange in der Zukunft ist und man natürlich nie planen kann, wie sein Leben dann verlaufen wird, in welcher Situation man dann sein wird. Aber es ist wichtig, mit diesen Männern sozusagen diese Folgen vorwegzunehmen und sie zu öffnen, auch für die Bedürfnisse der Kinder, die mit Hilfe ihres Samens gezeugt werden.
Und die Redaktionskonferenz, die Elternmacherin, geht so langsam zu Ende. Christina Kiauka, du hast die Sendung mitgeplant, 2 Stunden jetzt mitgestaltet, mitgehört. Was ist das, was du so mitnimmst an Erkenntnis aus der Sendung?
An Erkenntnis aus der Sendung ist eigentlich, mich ärgert vor allem an der Debatte, dass immer wieder gesagt wird, die Eltern gehen in den Supermarkt und kaufen da einfach ihr Wunschkind und das ist es nicht. Das haben wir, glaube ich, heute sehr, sehr eindrücklich erzählt, dass da viele Gespräche vorher passieren, dass es eben nicht so ist, dass man mal eben auf Knopfdruck ein Kind bestellt.
Frau Thorn, Sie machen das professionell, die Beratung unter anderem für Familien. Ist das irgendwann emotional zu anstrengend oder was treibt Sie da an, sich immer wieder mit diesen sehr schwierigen, sehr existenziellen Fragen auseinanderzusetzen?
Ich mache das bereits seit über 20 Jahren und ich finde es faszinierend, in diesem Bereich arbeiten zu können, weil sich ganz viel geändert hat in diesem Bereich. Die Reproduktionsmedizin ist ein hochdynamisches Feld, wo es immer wieder Neuerungen gibt. Juristisch liegt einiges im Argen. Als Sozialarbeiterin finde ich diese Kombination von Medizin, Psychologie, Gesetzgebung sehr spannend. Und dazu kommt schon auch, dass wir unser Familienbild sehr verändert haben, dass wir mittlerweile sehr viel mehr Familienformen, Familienzusammensetzungen für gut heißen und akzeptieren. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass beispielsweise Formen wie Samenspende oder auch so in den letzten Jahren Eizellspende deutlich offener diskutiert werden. Und es ist einfach ein sehr spannender Bereich und ich kann mir gut vorstellen, noch ganz, ganz lange in diesem Bereich zu arbeiten.
Danke, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns heute Abend geteilt haben. Das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, die Elternmacherin. Das Ganze gibt's zum Nachhören auf der Webpage und als Podcast. Ich bin Sven Preger und morgen wieder da. Macht's gut.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.